Ich freue mich, dass wir unser Studium über das Leben Jesu fortsetzen können und das vornehmlich aus dem Evangelium des Matthäus. Wir haben in unserer ersten Stunde gesehen, worum es geht. Wir haben gesehen, dass der Mensch als König geboren in Sünde fällt und ein Sklave wird. Und wir haben gesehen, dass Christus oder Gott, um ihn zu erlösen, etwas tun muss, was menschlich, ja, was auch für das Universum unmöglich ist, schafft dennoch Gott möglich zu machen, indem er das, was kaputt ist, repariert, indem er selbst diesen kaputten Krug auf sich nimmt, um ihn wiederherzustellen. Ich möchte die drei wesentlichen Punkte, die uns beschäftigen sollen in diesem Studium, während dieses ganzen Lebens Jesu, noch einmal verdeutlichen, noch einmal klar machen. Ich habe sie hier an die Tafel geschrieben in unserem letzten Stunde. Der Mensch sündigt, der fällt aus der Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott muss wiederhergestellt werden. Der Mensch durch das Fallen aus der Beziehung zu Gott wird er blind. Er bekommt eine Barriere. Er hat ein Fehlverständnis über sich selbst. Und in diesem Fehlverständnis über sich selbst ist er quasi unfähig, sich wieder an Gott zu binden. Aber ohne sich an Gott zu binden, kann er nicht leben, kann seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Deshalb ist das ganz unmöglich, den Menschen aus dieser Situation zu erlösen. Und dann, wenn beides zur Seite gelegt ist, wenn die Beziehung wieder aufgebaut ist, wenn die Barriere weg ist, muss der Mensch dort anfangen, wo Adam aufhörte, nämlich, ist die Beziehung haltbar? Und den Punkt, den ich deutlich machen möchte, überwinden, bedeutet, dass die Beziehung zu Gott nicht mehr trennbar ist. Wir werden noch einmal betrachten heute, wieso wir überhaupt in dieser Alternative stehen, die Beziehung zu Gott wieder zu trennen. Wieso Adam überhaupt in dieser Alternative kam, seine Beziehung überhaupt von Gott zu trennen. Das wollen wir später ein bisschen betrachten. Aber wir müssen wissen, die Beziehung muss so geschweißt sein, dass sie nichts mehr verändern kann. Dann ist das Leben des Menschen 100% sicher. Dann ist erfüllt das, was Gottes Plan ist, um den Menschen zu erlösen. Aber nicht nur den Menschen, sondern im ganzen Universum etwas zu demonstrieren, was entscheidend ist, dass jeder im Universum es versteht. Deshalb gibt es die Bewährungsprobe. Deshalb war Adam, der keine sündige Natur hatte, der verbunden war mit Gott, unter diese Probe gestellt. Er hatte noch keine hundertprozentige, ich sage jetzt mal, festgeschweißte Beziehung zu Gott. Sie war trennbar. Wenn der Mensch überwindet, wenn Gott mit seinem Werk zum Abschluss kommt, mit den 144.000, beweist er, dass die Trennung von Gott nicht mehr möglich ist. Die Beziehung ist absolut geschweißt und in einem untrennbaren Zustand. Untrennbar. Das ist der Sieg des Glaubens. Das Vertrauen zu Gott ist nicht mehr möglich, in Frage gestellt zu werden. So, das sind diese drei Punkte, die im Erlösungsplan Jesus gekommen ist, sie zu bewerkstelligen. Wir haben gesehen, dass er das, um das zu bewerkstelligen, musste er Mensch werden. Seine Menschwerdung ist und bleibt ein großes, nicht einblickbares Geheimnis. Wie sich Gott verbinden kann mit Zellen der Maria, wie Christus seine Göttlichkeit ablegt und Mensch wird, quasi sie in einen Menschen einkleidet. Das sind alles Dinge, die unseren Verstand zu jetziger Zeit übersteigen. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, dass es so geschehen ist. Christus wird körperlich und geistig, ist er von beiden Eltern. Aber da er ja ein Ganzes ist, kann ja immer nur ein Ganzes funktionieren. Deshalb hatte Christus in seinem Geist die göttliche und die sündige Natur. Und da man ja nur einen nutzen kann, um zu handeln, hat Christus immer nur die göttliche Natur genutzt zum Handeln. Dadurch blieb er immer sündenfrei. Dasselbe muss mit uns passieren bei der Neugeburt. Wir werden geboren von zwei irdischen Eltern. Wir haben nur eine sündige Natur. Mit der Neugeburt bekommen wir die Natur Jesu zusätzlich zu unserer sündigen. Aber sicherlich nur an dem Punkt, wo die alte zerbrochen und gekreuzigt ist. Und dann muss dieser Prozess der Heiligung stattfinden, der Erlösung, bis dass die sündige Natur völlig eliminiert wird und ersetzt wird mit der göttlichen, mit der Liebe. Und wenn das geschehen ist, dann wird geprüft, ob diese Beziehung endgültig ist. Und wenn sie endgültig ist, dann ist der Kampf vorbei. Dann ist das, was Gott demonstrieren musste, im Erlösungsplan wieder erfüllt. Die heutige Betrachtung sagt, der Dienst beginnt. Wir wollen heute sehen, wie dieser Dienstbeginn aussieht. Und sicherlich wollen wir betrachten, was dieser Dienst beinhaltet. Wir haben in großen Zügen das schon mal gesehen, aber wir wollen es jetzt ein wenig tiefer hineinblicken oder konkreter machen. Jesus erlebt schon in seiner Kindheit, gleich nach der Geburt, Gefahren. Aber sein Vater ist da, er bewahrt sein Leben. Er bringt ihn nach Ägypten, wieder zurück von Ägypten. Er lässt ihn aufwachsen in Nazareth. Mit 12 Jahren kommt Jesus das erste Mal in den Tempel, um das zu erfüllen, was Gott so eingeführt hatte, in dem jüdischen Leben eines Mannes, wann er in die Verantwortung kommt, auch den Tempeldienst zu verstehen. Dann arbeitet Jesus. Dieser Dienst, den er zu Hause macht, in der Werkstatt seines Vaters als Zimmermann, ist nicht unbelanglos, würde ich sagen. Es ist ein Training, aber es ist nicht sein wirklicher Dienst. Sein wirklicher Dienst beginnt, als er hört, dass Johannes der Täufer seinen Dienst begonnen hat. Dann weiß er, das ist der Ruf an ihn. Und dann kommt dieser Tag X, wo er die Werkstatt seines Vaters verlässt und sich aufmacht auf den Weg in die Wüste zu Johannes, um dort den Dienst zu beginnen. So, dort wird er getauft. Und wir gehen nicht auf die Einzelheiten seiner Taufe ein, aber es ist die Einsegnung zum Dienst. Und diese Einsegnung zum Dienst ist gekrönt durch die Herabausgießung des Heiligen Geistes und durch die Stimme des Vaters aus dem Himmel, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und dann beginnt Jesus seinen Dienst, indem er geht in die Wüste, um zu fasten und zu beten. Und dort beginnt dann seine erste Prüfung in seinem, sage ich jetzt mal, wirklichen Dienst, den er gekommen ist, zu erfüllen. Und wir wollen auch hier nicht in die Einzelheiten der Prüfung eingehen, an die Versuchung, weil wir kennen sie von außen. Ich möchte, dass wir den Grundsatz verstehen. Das, wofür Gott gekommen ist, was musste erledigt sein. Und das kann ich natürlich wiederum an einer Skizze demonstrieren. Und ich möchte hier die zwei Begriffe auseinanderhalten. Den Begriff der Abhängigkeit und den Begriff der Freiheit. Die Abhängigkeit und die Freiheit. Was ist das Gegenteil von Abhängigkeit? Ist Unabhängigkeit. So, Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Und dann gibt es den Begriff Freiheit. Und was ist das Gegenteil von Freiheit? Das Gegenteil von Freiheit ist Gefangenschaft. Beide Begriffe sind natürlich unterschiedliche Begriffe, aber sie haben eine ganz klare Nähe dort. Und in dieser Nähe müssen wir ihre Nähe verstehen, aber auch ihre Unterschiedlichkeit. Bevor Luzifer auf den Gedanken kam, er könnte aus sich selbst leben oder die Dinge, die er hat, gehören ihm oder kommen von ihm. Gab es je eine Wahl, ob man abhängig ist oder nicht? Kann es je eine Wahl geben bei einem Geschöpf, ob es abhängig ist oder nicht? Das heißt, war jene Wahlmöglichkeit da? Und ich denke, oder nicht nur ich denke, per Gesetz ist eine Wahlmöglichkeit der Abhängigkeit nicht möglich. Und hier wird es manchmal schwierig zu verstehen, aber ich möchte den Punkt dennoch ganz, ganz deutlich machen. Alle Geschöpfe, die Gott macht, sind abhängig. Und alle, die einen Geist haben, sind gleichzeitig frei. Und das in unserem heutigen verwirrten Sicht zu erkennen, macht uns generell Schwierigkeiten, weil wir die Begriffe nicht sehen, wie sie wirklich. Wo ist Freiheit und wo ist Abhängigkeit? Und ich möchte das demonstrieren an der am Menschen, an der Entwicklung des Kindes im Bauch der Mutter. Das Kind lebt nach dem Gesetz des Lebens, und ihr alle kennt jetzt, glaube ich, sehr gut das Gesetz des Lebens, das Nehmen, um zu geben. Und hier ist, ich würde sagen, die Freiheit. Die Freiheit liegt im Handeln des Menschen. Sie liegt aber nicht in seiner Fähigkeit, unabhängig zu sein. So, der Mensch muss nehmen, er ist es, der tut. Aber von wo muss er nehmen? Und ich denke, auch das wird deutlich gemacht, dass das Wo und das Was durch den Schöpfer festgelegt ist. Durch den Schöpfer ist auch das Wo des Gebens festgelegt. Und man könnte sagen, auch das Was ist festgelegt. Weil Gott hat den Menschen mit einem Grund geschaffen, mit einer Zielsetzung, mit einer Verantwortung. Das ist die, ich möchte sagen, die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit liegt daran, dass der Mensch aus sich selbst heraus nichts nehmen kann und nichts geben kann. Er ist abhängig von Gott zu nehmen, auch das Was zu nehmen. Auch wo er es hingeben soll, hat Gott bestimmt. Auch was er tun soll. Das, was man so will, frei ist, ist das wie viel und letztendlich das wie der Ausführung. In einem Kind, in dem Leib einer Mutter, muss das Kind sich selber füttern, sowohl geistig als auch körperlich. Hat das Kind eine Alternative, von wo es sich füttern soll? Hat es? Null. Viele Menschen stören sich daran, dass ein Kind krank auf die Welt kommt. Sie stören sich daran, dass Kinder krank werden und sagen, die haben doch noch nichts Falsches getan. Stimmt. Und dennoch. Sie sind abhängige Wesen. Das Kind ist in seinem Handeln frei, aber nicht im Wo und Was. Das heißt, das Kind, hier ist Freiheit. Freiheit ist, dass ich handle. Bin nicht gezwungen. Das ist die Freiheit. Das Kind handelt frei. Es holt sich von der Mutter. Aber es kann nur das holen von der Mutter, was da ist. Und da das Wo und vor allen Dingen auch das Was festgelegt ist, wenn das Was, was das Kind von der Mutter holt, nicht entsprechend ist dem Bedürfnis des Geistes und des Körpers, dann gibt es die Krankheit. Die Krankheit beweist, dass die Abhängigkeit des Wo und des Was und gerade beim Kind nicht und nie zur Diskussion steht. Sie ist festgelegt. Sie steht nie zur Diskussion. Die Freiheit des Wesens des Menschen und seine Seine Moralität besteht darin, er muss selbst nehmen und er war nur gemacht, für Gutes zu nehmen, weil alle seine Bedürfnisse waren gut. Er wollte leben, er wollte glücklich sein, er wollte Erkenntnis, ja, und das Ausüben dieser Sache an seinem Gegenüber, an der Umwelt, an den Menschen und an den Tieren und an den Pflanzen, war das, was für ihn zurechtgeschnitten ist. Aber er war frei in dieser Sache. Gott tut ihn in den Garten und sagt, hier, das ist deine Aufgabe, erfülle sie. Und da geht natürlich der Mensch und sagt, ah, okay, wie soll ich es tun? Und dann tut er es und orientiert sich ständig nach Gott, wie er am besten dient. Aber hier ist er frei. Er entscheidet, wie viel er nimmt und wie viel er gibt. Da er handelt, im Handeln liegt die Freiheit, nicht in der Unabhängigkeit. Es ist ein Gedanke, den müssen wir verstehen, weil er ist zentral des Verständnisses des Erlösungsplanes und dessen, was Christus in der Wüste am Antritt seines Dienstes, mit was er konfrontiert wurde. Mit was wurde er konfrontiert? Nur als Satan dachte, er könnte aus sich selbst leben, er könnte Gott sein, kam ins Universum die Pseudowahl, dass man auch aus jemand anders leben könnte als aus von Gott. Und ich nenne es die Pseudowahl, weil es keine Wahl ist. Es ist nur eine Wahl zum Tod. Es ist nie eine Wahl zum Leben. So wäre Luzifer nie auf den Gedanken gekommen, er könnte unabhängig sein, hätte nie jemand im ganzen Universum je sein Vertrauen auf Gott in Frage gestellt. Die Engel wussten nicht, dass sie unter einem Gesetz standen, weil alles lief bestens. Niemand fühlte sich unfrei. Niemand sah in seiner Abhängigkeit zu Gott irgendein Problem, wo wir auch kein Problem sehen, wenn wir einen guten Apfelbaum haben und wir essen täglich davon Äpfel. Oder wie ich das nicht vergessen kann, wo wir einmal in den Inseln waren, dort im Pazifik und auf der Insel Taha. Und dort wurde ein Pastor und wir waren bei ihm zu Besuch ein paar Tage. Und er hatte einen Mangobaum in seinem Hof, einen riesigen Mangobaum. Und dieser Mangobaum trug Frucht das ganze Jahr über. Das heißt, er hatte ständig neue Früchte und er blühte an einer Stelle, an einer Stelle waren Früchte reif. Und sowas war wie im Paradies. Er konnte jeden Tag einen Eimer voll Mangos ernten. Stelle ich mir da die Frage, bin ich jetzt abhängig von diesem Mangobaum oder nicht? Habe ich da ein Problem? Sage ich da, ich bin unfrei jetzt, ich muss diese Mangos essen? Nie kämen wir auf den Gedanken davon. Wir würden es alle schätzen, zumindest jeder, der Mangos liebt. Ich weiß niemand, ob jemand Mangos nicht liebt. Aber hat man den Mangobaum da und kann jeden Tag ein Eimer voll schöne, reife Mangos, ich glaube, ich habe in meinem Leben lang, also danach und davor, nie so gute Mangos gegessen wie dort. Deshalb vergesse ich es auch nicht. Aber war das ein Zwang? Nein, und dennoch war das eine Abhängigkeit. So lebten alle Lebewesen im Universum in völliger Abhängigkeit zu Gott und waren frei in ihrem Handeln. Sie nahmen die Mangos vom Baum, sie nahmen die Liebe Gottes und sie setzten sie um, dort, wo sie gerufen waren, es zu tun. Und sie waren völlig erfüllt in allem, was sie taten. Bis Luzifer die Idee brachte und sagte, man kann auch ohne Gott leben. wir können aus uns selbst herausleben. Wir können uns ein eigenes Reich gründen und wir können unabhängig werden. Nur durch Luzifer kam eine Pseudo-Wahl ins Universum, nämlich Gott zu vertrauen oder ihm nicht zu vertrauen. Bis dahin war das Vertrauen auf Gott nie in Frage gestellt. Bis dahin war die Freiheit nie in der Wahl der Unabhängigkeit. Die Freiheit war nur in der Ausübung der Tätigkeit. Ich nehme diesen Mango oder ich nehme den anderen. Ich mache es so oder ich mache es so. Das ist alles frei. Das Vöglein fliegt frei herum, sich seine Nahrung zu suchen. Aber es hat einen Zweck. Ja, es macht sich ein Nest und es vermehrt sich und dient. Es hat einen Zweck, den es erfüllt. Fühlt es sich unfrei? Ist es gezwungen? Natürlich nicht. Es ist in der Abhängigkeit frei. So auch der Mensch, so auch das moralische Wesen, so auch die Engel waren frei in ihrer Abhängigkeit. Niemand sah eine Not darin. Deshalb ist es auch völlig unverständlich, wie in Luzifer der Gedanke entstand, der Unabhängigkeit. Aber wie auch immer es war, es ist geschehen. Der Gedanke ist entstanden. Und jetzt gibt Gott zunächst seinen Engeln und dann dem ganzen Universum diese Pseudo-Wahl, die ja keine ist. Weil ohne Gott gibt es kein Leben. Deshalb sage ich, es ist eine Pseudo-Wahl. Es ist eine Wahl, die zum Tod ist. Aber da kein Bedürfnis für den Tod da ist, kein Bedürfnis für Dummheit da ist, kein Bedürfnis für Krankheit da ist, ist es doch keine Wahl. Aber sie ist jetzt dennoch da. Gott stellt durch den Sündenfall, lässt Gott eine Wahl, die aber keine ist. Aber er lässt sie dennoch. Und die Wahl ist die: Bin ich wirklich hundertprozentig vertrauenswürdig oder nicht? Ist das Leben, wie ich euch geschaffen habe, wirklich so, dass ihr es genießt oder nicht? Gibt es eine Alternative dazu? Gibt es etwas Besseres, was jemand anbieten kann, als das, was ich habe? Und allen moralischen Wesen gibt Gott diese Pseudo-Wahl, die da ist jetzt und nur da sein wird, solange nicht endgültig geklärt ist, ob Gott hundertprozentig vertrauenswürdig ist. Ob man sagt, ich bin so, wie Gott mich geschaffen hat, und so wie er die Dinge gemacht hat, bin ich einverstanden. Und ich sehe darin kein Problem, ein Geschöpf zu sein, abhängig, aber frei zu handeln. So, ich nenne es die Pseudo-Wahl. Weil es keine Wahl gibt für die Abhängigkeit. Für die Unabhängigkeit. Es gibt keine Wahl für die Unabhängigkeit. Aber Gott gibt sie dem Menschen. Er zwingt ihn nicht. Und jetzt haben wir Gott und Satan. Und es ist nicht nur der Mensch in dieser Sache, sondern das ganze Universum. Satan konnte versuchen, Gott in Frage zu stellen. Und jetzt macht Gott etwas, was zeigt, dass er möchte, dass jedes moralische Wesen aus eigener Überzeugung das Konzept der Schöpfung erkennt und einverstanden ist damit. Das heißt, obwohl Satan und seine Engel nicht leben können ohne Gott, ohne an ihn verbunden zu sein, erhält er sie dennoch am Leben. Hätte er gehandelt nach ihrem Tun, wären sie schon längst gestorben. Weil sie haben sich ja von Gott getrennt. Sie haben sich quasi aus der Abhängigkeit rausgegeben. Das ist so, wie wenn man ein Kind mit 4 Monaten aus dem Mutterleib holt. Hat es eine Chance zum Überleben? Nein. Gar nicht. Weil es ist ja abhängig vom Leben der Mutter, um von dort zu nehmen und weiterzugeben. Genauso ist es mit jedem Geschöpf im Universum. Und Satan und seine Engel, die sich verführt haben, die dachten, sie können in Unabhängigkeit leben. Sie erhält Gott am Leben. Man könnte sagen, im Inkubator. Er hält sie am Leben, weil er möchte, dass die moralischen Wesen im Universum ihn wählen, aus Überzeugung. Und wenn sie nicht überzeugt werden können, dass das so, wie er es gemacht hat, richtig ist, dann dürfen sie in diese andere Richtung gehen. Er sagt ihnen, das ist der Tod, aber es sieht noch nicht so aus, wie wenn es der Tod ist, weil sie leben ja. Es ist also eine Sache des Glaubens, wo man noch nicht sieht, das Ergebnis. Deshalb, als Adam und Eva gemacht wurden, gab es diese Pseudo-Wahl. In dem Sinne, wer leben will, hat keine Wahl, wo er nimmt und was er nimmt. Wer sterben will, der hat eine Wahl zu sterben. Davor gab es diese Wahl nicht. Gott sagt Adam und Eva, wenn ihr nicht esset vom Baum, lebt ihr. Wenn ihr esset, werdet ihr sterben. Dieses ist, ich sage jetzt mal, diese Wahlmöglichkeit, die es nie mehr geben wird nach dem Beenden des ganzen Dramas und Irrtums, dieser in das Satan hineingegangen ist und in das Satan das Universum gebracht hat. Der Mensch darf jetzt sein Leben oder seinen Tod wählen. Wenn man so will, mit dem menschlichen Verstand ist das absurd. Weil wir uns ja selbst nicht geschaffen haben. Und wir sind gemacht worden zum Leben. Das Leben, wir haben der Salomo sagt, im Geist des Menschen ist der Ewigkeitsgedanke fixiert. Wir alle wollen ewig leben. Der Tod ist kein Bedürfnis. Er ist es nicht. Deshalb hätten Adam und Eva nie gegessen. Hätten sie gewusst, dass das der Tod ist. Aber ihre Beziehung zu Gott war nicht hundertprozentig. Das heißt, sie waren nicht Sie hatten diese Pseudowahl des Todes, wenn man so will. Abhängigkeit von Gott bedeutet Leben. Abhängigkeit von Satan bedeutet Tod. Wer will das schon? Und das wollte Gott demonstrieren. Abhängigkeit, abhängig ist man immer. Ohne Frage. Man sieht es nur nicht, dass man abhängig ist. Man denkt, man ist unabhängig. Deshalb sage ich, die Idee der Unabhängigkeit und auch der Wahl ist alles nur gegeben wegen diesem großen Kampf. Die Freiheit steht nicht auf dem Spiel. Aber dadurch steht sie natürlich auch auf dem Spiel, weil in dem Moment, wo der Mensch ist, ist er nicht mehr frei. Das Leben ist Freiheit. Der Tod ist Gefangenschaft. So ist es. Und so stellt es uns Gott dar. Und er muss jetzt kommen, um das im Leben Jesu zu bewerkstelligen. Und wir wissen, dass für das Universum die Wahl mit der Kreuzigung Jesu endgültig entschieden war. Niemand mehr im Universum würde Satan und die Unabhängigkeit oder die Abhängigkeit von ihm wählen. Weil abhängig muss man sein. Weil sie alle haben gesehen, das führt zum Tod. Und das will keiner. Also aus Überzeugung ist im Universum durch die Kreuzigung Christi, durch seinen Tod, durch die Offenbarung der Vertrauenswürdigkeit Gottes, durch das Zeigen, wohin, was führt, für alle ungefallenen Wesen ein für allemal geklärt. Für die Ungefallenen, für die Gefallenen ist es noch nicht geklärt. Wir heute stehen noch in dieser Wahl. Wir heute stehen aber nicht in der Wahl zum Tod. Wir stehen mehr nur in der Wahl zum Leben. Weil wir werden tot geboren. Wir kommen auf die Welt in eine Gefangenschaft des Bösen. Wir sind von ihm völlig abhängig. Wir sehen die Dinge falsch. Wir sind in einer grausamen Gefangenschaft. Wir können nicht frei gehen und von Gott nehmen und das umsetzen, wozu wir gemacht sind. Wir zerstören uns selbst. So, Gott will uns und muss in Christus uns daraus herausholen. Und dafür kam er auf diese Erde. Und er beginnt seinen Dienst an dieser entscheidenden Frage, die sich durch sein ganzes Leben lang durchzieht. Die Frage ist, wer bin ich? Bin ich abhängig oder bin ich unabhängig? Und in der Wüste, in dieser ersten Begegnung, als er fast am Sterben ist, kommt die Frage nach dem Leben. Bist du Gottes Sohn? Du solltest doch die Fähigkeit haben, dich selbst zu erhalten, aus dir selbst zu leben. Dann ist es doch für dich kein Problem, nicht vor Hunger zu sterben. Kein Problem für dich, nicht vor Hunger zu sterben. Aber was sagt Christus? Hier bringt er das zum Tage, was seine Abhängigkeit beweist. Er sagt, der Mensch. Christus ist Mensch. Und er wird vor die Wahl gestellt, von wem er lebt. Ich möchte nochmal sagen, Abhängigkeit ist immer da. Unabhängigkeit gibt es nicht für ein Geschöpf. Das, was durch diese Pseudowahlen steht, ist nur eine ein Verirren. Zu denken, man ist unabhängig, während man doch abhängig ist. Ihr seht, wie schwer das ist zu erklären, aber es muss sitzen eines Tages. Wir müssen es eines Tages im FF, den Unterschied, kennen. Christus war in der Wüste, frei oder gefangen? Wie war er denn? Er hatte die Verheißung seines Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er war fast am Verhungern. 40 Tage, kein Essen und kein Trinken. Menschlich könnte man sagen, unmöglich. Dennoch, er lebt und er ist noch bei klarem Verstand. Und in dieser schwierigsten Stunde kommt der Versucher und will ihn aus seiner Abhängigkeit zu Gott in die Abhängigkeit zu ihm bringen. Er stellt es aber nicht so dar, wie wenn das in eine Abhängigkeit zu ihm kommt, sondern er stellt es dar, wie wenn das ein Angebot für ihn in die Unabhängigkeit ist. Bist du Gottes Sohn? Bist du auf jemanden angewiesen zu leben? Du müsstest doch aus dir selbst leben. Du brauchst doch deinen Vater nicht. Du musst ja nur diesen Steinen sagen, dass sie Brot werden. Und dann versorgst du dich selbst, aus dir selbst. Das ist die Versuchung. Wir alle würden fallen in dieser Versuchung. Hätten wir die Macht, uns Brote zu machen, hätten wir die Macht in einer Anfechtung, dass wir Geld vom Himmel regnen lassen könnten, würden wir es machen, würden wir es nicht? Hätten wir die Macht, Menschen zu überzeugen über das Gute, würden wir es nicht tun? Wir würden es tun. Jesus hätte sie, wenn man so will, von der Vollmacht, die ihm sein Vater gegeben hat. Aber er sagt, der Mensch, ich, lebe nicht von diesem Brot allein. Ich lebe von meinem Vater, von allen seinen Worten, von seinem Gesetz. Ich bin ein abhängiges Wesen von meinem Vater und dort bin ich frei. Und so sagt Christus, ich lebe nicht von dir, Satan. Und ich kann nicht aus mir selbst leben. Also warte ich auf den Vater. Er sorgt schon für mich. Er wird mir schon geben, was ich brauche. Ist das ein Glaube? Ist das Vertrauen? Ja. Jesus war sich völlig, war in der großen Not, aber er war sich völlig bewusst von seiner Antwort und von dem, was er tat. Er wusste, würde er nur einen Ansatz tun, um aus diesen Steinen Brot zu machen, obwohl er hungerte. Versteht ihr hier? Hier ist jetzt nicht das Paradies, wo man satt ist. Hier kann der Appetit uns doch nicht. Also hier ist der Appetit massiv. Und die, die fasten, wissen, wie stark sie ans Essen denken, wie stark der Geruch fürs Essen da ist, weil das ein Bedürfnis ist. Und wenn du 40 Tage gefastet hast, dann ist die Not groß. Ja, du magst keine, ich sage jetzt nicht, wie soll man es nennen, keinen Hunger haben, aber Appetit hast du. Und das müssen wir auch verstehen, der Hungergefühl verschwindet, der Appetit nicht. Ich konnte zuschauen, wie mein Sohn, der Älteste, 21 Tage gefastet hat. Und da er dort an meiner Praxis angehängt in dem Apartment wohnt, so sehen wir uns täglich, nahezu, wenn ich da bin. Und er hatte kein Hungergefühl. So konnte er es beschreiben. Aber Appetit war da, weil er kochte. Und er hat sich die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber viel beschäftigt mit Kochen. Hat für seine Frau gekocht. Versteht ihr, der Appetit ist nicht durchs Fasten wegdenkbar. Der Appetit bleibt. Der Hunger verschwindet. Aber der Appetit ist da. Und so, stellt euch vor, ihr habt 40 Tage gefastet und jetzt seht ihr von eurem geistigen Auge schon das frisch gebackene Brot. Und ihr könntet durch ein Fingerschnipsel dieses Brot serviert bekommen. Würdet ihr es tun? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, Jesus wird versucht, unabhängig zu sein von seinem Vater. Das bedeutet, sein Leben ist nicht gebunden an seinen Vater, von wo er nehmen soll das Leben, von wo sein Bedürfnis befriedigt werden soll, sondern von ihm selbst. Jesus schaut das durch. Und sein Appetit, so groß er auch ist, hat keine Wahl, hat keine Chance, ihn dazu zu verführen, diese frisch gebackenen Brötchen sich zu machen. Er bleibt im festen Vertrauen auf den Vater. Nichts bringt ihn daraus. Ich möchte sagen, er zeigt in seiner ersten Anfechtung, dass seine Beziehung zum Vater geschweißt ist. Aber sie ist immer noch da und muss geprüft werden, ob sie hundertprozentig geschweißt ist. Versteht ihr, warum auch die letzte Prüfung der 144.000, während sie gehen durch die Zeit der Trübsal, ist mit Hunger und Durst verbunden, mit Hitze. Wenn ihr die Beschreibung lest in Offenbarung 7, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten und sie werden nicht mehr durch die Hitze gehen müssen, weil das Lamm ist unter ihnen und weidet sie. Jesus geht durch die Wüste, durch die Hitze. Er ist hungrig, er ist matt, er ist müde, er ist entdürstet. Und dennoch greift er nicht zu einem Mittel. Wohlgemerkt, er hätte es ja gekonnt, weil er hatte ja noch seine göttliche Natur überkleidet mit der menschlichen. Aber er sollte und war Mensch geworden, um ganz Mensch zu sein, um ganz als Mensch zu handeln und zu zeigen, was es bedeutet, ein freies, abhängiges Wesen zu sein. Und so blieb Christus in dieser Verbindung, so wie auch die 144.000 in Hunger und Not, in Hitze, Appetit wie Appetit. Sie werden sagen, unser Vater hat uns gesagt, wir sind seine geliebten Söhne und Töchter natürlich. Wir können es aushalten. Und sollten wir sterben, ist es auch gut. Weil wir wollen deine Sklaven, Satan, nie werden. Weil dort wissen wir, das ist der sichere Tod. Der sichere Tod. Weil es gibt keine Alternative. Es gibt keine Wahl für die Abhängigkeit. Es gibt sie nur, um zu sterben. Aber das ist keine Alternative. Und auch das ist eine Abhängigkeit, weil sie führt in den Tod und in die Gefangenschaft. So Unabhängigkeit gibt es nicht. Deshalb kommt auch Satan persönlich, um Christus zu verführen. Er will ihn ja unter seine Macht bringen. Er will ihn unter seine Herrschaft führen. Er kommt zu ihm und sagt, ey, du musst selbstständig sein. Dabei will er ihm so sagen, ich will dich unter meine Herrschaft bringen. Dasselbe hat er da der Eva vor Augen geführt. Eva, du willst doch klug sein. Dabei wollte er nur die Eva unter seine Herrschaft führen. Dasselbe hat er durch Eva getan am Adam. Dabei hat er Adam und Eva nur unter seine Herrschaft gebracht. Jesus wurde persönlich von ihm versucht. Er wurde versucht und auf die Zinne des Tempels gebracht. Und dort sollte er herunterspringen, weil Gott hat ihm ja verheißen, du wirst dir keinen Stein anstoßen. Und auch hier sieht Jesus ganz und klar durch, Satan will mich in die Unabhängigkeit von Gott bringen. Er will mich dazu bringen, dass ich Gott prüfe, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Die Abhängigkeit zu Gott ist nicht prüfbar. Im Sinne dessen, indem man, ich sage jetzt mal, unabhängig wird. Das ist absurd. Wir können Gott nicht auf die Probe stellen, ob er wirklich der ist, an dem wir uns halten müssen oder nicht. Das ist festgelegt. Ja, Gott hat verheißen, in schwierigen Umständen wirst du kein Problem haben. Ich werde dich erhalten. Du wirst dir keinen Stein anstoßen. Das ist die Verheißung aus Psalm 91, ist gegeben. Wenn wir den Psalm wirklich verstehen, für die Menschen, die Gott vertrauen und besonders für die letzte Generation, die letzten, die auf dieser Erde leben, weil sie werden durch eine schwierige Zeit gehen und dennoch werden sie von Gott zu hundertprozentig bewahrt. Kein Haar wird an ihrem Haupt gekrümmt, weggenommen. Sie sind in völliger Sicherheit. Sie wissen es nur nicht, sie vertrauen ihm aber, dass sie sind. Obwohl die Umstände alle zeigen, dass sie es nicht sind. Jesus wirft sich nicht und springt nicht hinab, um Gott zu prüfen, ob er ihn wirklich sein Wort hält. Er glaubt sein Wort, weil Gott nicht veränderbar ist. Und Gott ist vertrauenswürdig. Er muss das Vertrauen auf Gott nicht prüfen. Ganz wichtig. Weil in dem Moment, wo Jesus es geprüft hätte, hätte er den Zweifel an Gott bewiesen und wäre unter die Macht und die Unabhängigkeit oder die Macht Satans gekommen. Er wäre unabhängig von Gott geworden, aber dabei abhängig von Satan. Und die letzte Versuchung, die Jesus am Dienst antritt, aufnahm, war die Reiche dieser Welt. Hier kann Satan nicht anders, außer ihm zu sagen, sie sind mein. Log er oder log er nicht? Oh, er ist ein Lügner von Anfang an. Aber wir glauben ihm so leicht. Kann Satan dir was bieten? Er kommt und sagt, ich biete dir Freiheit. Ich biete dir die Reiche dieser Welt. Ich biete dir Luxus. Bietet er irgendetwas von sich? Ja oder nein? Natürlich nicht. Satan hat nichts zu bieten. Alles, was er anbietet, ist eine Lüge. Aber was er wirklich anbietet, wenn man ihm gefolgt, ist, dass man in Gefangenschaft und Tod kommt. Und das ist keine Freiheit. Wenn du gemacht worden bist zum Leben, dann ist der Tod eine Gefangenschaft. Wenn du gemacht worden bist zur Freiheit, das Gute zu tun und dein Leben zu erhalten, aber du tötest dich, dann bist du gezwungen. Deshalb ist es so erstaunlich, dass Christus hier erkennt, ganz klar und deutlich, Satan muss Farbe bekennen und sagen, ach, du musst dich von mir, du musst mein Diener werden. Du musst von mir nehmen. Wenn du von mir nimmst, dann hast du diese Reiche dieser Welt. Glaubt mir, das Nehmen ist die Abhängigkeit von Gott allein. Jedes Nehmen von anderer Stelle ist Zwang und Tod. Wir haben diese Situation nur in unserem Leben. Und wir wählen ja immer fürs Leben. Die Jugendlichen wollen ja leben. Der Mensch will das Gute. Was ist denn böse, was Satan in diesen drei Versuchungen Christus anbietet? Da schaut doch nichts Böses an. Das Brot ist nicht böse. Das auf Gott vertrauen sozusagen und auf sein Wort ist doch nicht böse. Und die Reichtümer dieser Welt zu wollen, ist auch nichts Böses. Wo liegt denn dann das Böse begraben? Es liegt immer begraben daran, dass man denkt, man kann es aus sich selbst heraus. Das ist das Böse. Dass man denkt, man muss nicht nehmen, bevor man gibt. Dass man denkt, man hat es in sich selbst. Oh, das ist schlimm. Deshalb lasst uns das ein für alle Mal klar machen. In unserem Verstand, ins Herz muss es noch geschrieben werden. Es gibt keine Alternative fürs Leben. Außer das, was Gott vorgesehen hat. Wir haben keine Freiheit für den Tod. Die Freiheit für den Tod ist eine Gefangenschaft. Jesus sagt es so deutlich, und wir werden es in der nächsten Stunde dann sehen, wenn es um die Bergpredigt geht. Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Niemand in diesem Universum kann zwei Herren dienen. Und es gibt den zweiten Herrn ja im Prinzip gar nicht. Er ist ja nur und führt in die Sklaverei. Es gibt ihn als solches, den Satan. Aber er verspricht das Leben, er hat aber den Tod bei sich. Das ist Betrug. Und wir fallen darauf rein. Jesus, unser Heiland, ist nicht darauf reingefallen. Und er zeigt uns durch sein Leben, am Anfang seines Dienstes, galt es zu beweisen, seine Abhängigkeit von Gott. Er wusste, wo und was er von Gott nimmt. Er wusste, überall, wenn ich anderswo nehme, da gibt es nichts außer Gefangenschaft und Tod. Da sterbe ich. Und da er kein Bedürfnis hatte für den Tod, da er kein Bedürfnis hatte, der Lüge zu glauben, hat Christus am Anfang bei seinem Dienstantritt den ersten Sieg davongetragen. Aber es ist noch nicht der endgültige. Er muss noch einen Weg gehen. Und dann kommt die letzte Prüfung. Sie ist ähnlich, weil sie immer um dasselbe geht, immer um das Nehmen, immer um von wo und was. Er kommt noch dahin, aber das werden wir schauen in den nächsten Stunden. Wir, wenn wir leben wollen, haben wir keine Alternative. Das Kind, wenn es leben will, muss und ist abhängig von der Mutter. Ist die Mutter natürlich böse, dann stirbt das Kind. Das ist genauso, bin ich in einer Abhängigkeit zu etwas und muss irgendwo nehmen, wo nicht gut schmeckt, dann bin ich gefangen. Bin ich aber in einer Abhängigkeit, wo es gut schmeckt, da bin ich am Leben und glücklich. Und das ist der Unterschied zwischen einer glücklichen Mutter und einer unglücklichen Mutter. Zwischen einer Mutter ohne Kämpfe und einer Mutter mit Kämpfe. Würden deren Kinder sind unterschiedlich. Weil sie in der Abhängigkeit leben. Aber sie müssen irgendwo nehmen. Nur das eine muss das nehmen, was ihm nicht passt. Das, was es quält, da muss es rebellieren, da muss es sich selbst kaputt machen, da muss es krank werden, da muss es süchtig werden. Hier hat das Kind, was es braucht, und es nimmt es auf und lebt in Freiheit zum Leben. Wenn etwas dieses Bild so deutlich macht, dann ist es das Kind. Es hat keine Wahl, von wem es abhängig ist. Deshalb will Gott uns dadurch es klar machen. Den Eltern klar machen, gute Quellen zu sein, damit das Kind von einer guten Quelle nimmt. Weil eine Wahl zur Abhängigkeit haben wir nicht. Wir können entweder auf der einen Seite stehen oder auf der anderen. Und das wollen wir in den nächsten Stunde und Stunden noch betrachten. Möge Gott uns das deutlich machen, dass es zwischen Abhängigkeit und Freiheit ein enges Verhältnis gibt. Jeder, der in der wahren Abhängigkeit ist, ist frei. Frei zu handeln, nämlich das zu tun, wofür er gemacht ist. Jeder, der denkt, er ist unabhängig, ist in Gefangenschaft und kann nicht handeln und sein Leben erhalten. Er wird sich kaputt machen. An seiner eigenen Hand, weil er an etwas hängt, von irgendwo nimmt, das ihn nicht befriedigen kann. Wir stehen in dieser Situation, dass wir tatsächlich wählen müssen, wem wir glauben. Und ich hoffe, dass wir doch erkennen, dass in Christus und in der Wahrheit wir frei werden. Weil wir sind ja in diese Abhängigkeit geboren. Und bleiben wir doch nicht bei diesem alten Herrn, sondern kommen wir raus in die Freiheit der Kinder Gottes, die abhängig sind von der wahren Abhängigkeit. Amen.